ich kenne die Miriam Wohlfahrt jetzt schon deutlich mehr als ein Jahrzehnt. Wir sehen uns regelmäßig in Hamburg, Berlin, irgendwo in der deutschen Gründerszene. Und ich muss sagen, ihr Werdegang ist wirklich beeindruckend. Völlig zu Recht wird sie regelmäßig auch auf die Liste der 100 einflussreichsten Frauen in der deutschen Wirtschaft gewählt. Sie ist Gründerin eines Unicorns. Sie hat eine neue tolle Firma Banksware gegründet, wo wir, kleiner Spoiler, heute auch eine echte Neuigkeit in Zusammenarbeit mit Amazon verkünden können. Und darüber hinaus ist sie wirklich sehr engagiert, wenn es darum geht, Deutschland zu einem besseren Ökosystem für Unternehmer und Unternehmerinnen zu machen, bessere Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für Gründertum zu schaffen, bei Teenagern, bei Frauen, bei jedem, der sich für Gründertum interessiert. Ich finde, die Miriam ist ein absolutes Role Model, eine tolle Unternehmerin und ein ganz toller Podcast-Gast. Ich habe mich sehr gefreut, als sie zugesagt hat, heute dabei zu sein. Und deswegen springen wir direkt rein in die nächste Folge Unternehmer in der Zukunft mit Miriam Wohlfahrt von Banksware.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Die Idee ist ja aus diesem Payment-E-Commerce-Ecosystem heraus entstanden. Und inzwischen ist es nicht mehr so, dass wir nur E-Commerce machen. Wir machen das inzwischen auch für alle. Also überall da, wo es Sinn macht, irgendwo eine Finanzierung am richtigen Ort anzubieten. Aber meiner Meinung nach gerade im Marktplatz, also im macht es am allermeisten Sinn, weil da ist einfach der Bedarf ständig da. Weil natürlich ist oft so, gibt ja oft solche Zwischenräume, wo man quasi Waren finanzieren muss. Man hat aber noch nicht die Erträge aus den Verkäufen und da macht es am meisten Sinn, da einfach und schnell an Geld zu kommen.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Miriam.
Hallo Jan.
Wenn ich dich nicht schon eine ganze Zeit kennen würde, dann wäre ich vor der heutigen Aufnahme, glaube ich, erstarrt in Ehrfurcht,
oh.
Weil das, was du so in der deutschen Digitalbranche gemacht hast und heute machst, das ist schon atemberaubend, kann man sagen. Oh. Ich versuche es mal aus meiner Sicht zusammenzufassen. Du bist Gründerin eines Unicorns, damit reicht's aber nicht, du bist Seriengründerin, hast was Neues gegründet, darüber wollen wir heute sprechen. Du setzt dich ein für Förderung von Frauen in der Gründerszene, dafür Gründertum schon Teenagern beizubringen. Du bist Multi-Aufsichtsrätin und du bist in der Politik auch beratend aktiv, wenn es darum geht, unser Finanzwesen zu innovieren. Also du machst eine ganze Menge, bist wahnsinnig umtriebig, hast eine eigene Konferenz mitgegründet. Es würde wahrscheinlich für 5 Podcasts reichen. Wir versuchen es in einen Podcast heute reinzukriegen. Aber sag doch mal, wenn du dich selber vorstellst und sagst, ich bin Miriam Wohlfahrt und ich mache Folgendes.
Also ich bin Miriam Wohlfahrt und mein Herz schlägt für Fintech. Ich bin Unternehmerin und mein anderes Herz schlägt aber auch für Gründertum in Deutschland und Startups. Ja, ansonsten bin ich, glaube ich, relativ normal. Irgendwie, das sage ich immer so, ich bin Unternehmerin aus Zufall geworden, weil ich tolle Vorbilder hatte. Und ja, so ist das alles entstanden. Und ich lebe in Berlin.
Wer waren die Vorbilder?
Mein Chef, ein Mann. Nee, der war echt das beste Vorbild meines Lebens. Das sage ich auch immer wieder. Der heißt Peter van der Dussen, ist der CEO und Founder von Adyen. Adyen kennen sehr viele.
Großer Payment-Dienstleister.
Genau, es wird halt komisch geschrieben, weil manche wissen nicht, wie man es ausspricht, Aiden oder sowas. Es wird geschrieben A-Y-D-E-N. Und ich bin eben vor vielen, vielen Jahren in diese Branche gekommen und er war damals mein Chef in einem ganz kleinen Startup. Das ist 25 Jahre her. Also es ist wirklich, oh Gott, ich hasse eigentlich immer diese Zeiten so zu nennen. Dann weiß man immer so, wie alt man ist. Aber egal. Naja, auf jeden Fall habe ich ihn da kennengelernt und der hat mir einfach, ich habe mir so viel von dem abgeguckt und der ist Unternehmer auch geworden, damals erst, relativ am Anfang, kam aber auch so wie ich aus dem Vertrieb und hat mir immer gesagt, Miriam, Wenn man eine Idee hat, dann kann man alles erreichen. Du brauchst nur die richtigen Leute um dich, weil selber kannst du vieles wahrscheinlich nicht gut, aber du musst wissen, was du selber gut kannst, ja. Und das habe ich dann immer so befolgt und sonst hätte ich mich wahrscheinlich auch nie getraut, sowas zu machen, was dann später kam.
Adyen ist ja eine Wahnsinns-Erfolgsgeschichte, ja. Sehr lange immer sehr stark gewachsen. Wie lange hast du so die Entwicklung da mitbekommen?
Ich war ja quasi in der Firma vor Adyen. Es gab dieses Startup davor, was verkauft worden ist und dadurch wurde Adyen ja erst möglich. Und ich bin ja nicht zu Adyen mit rein, sondern das war quasi das davor. Aber ich habe es natürlich immer verfolgt, weil also, damals, 2006, als Adyen gegründet worden ist, hat man mich auch gefragt, ob ich nicht quasi mit in dieses erste Team möchte. Und ich konnte damals nicht, meine Tochter, die war damals 1,5 Jahre alt und ich hatte gerade mich so in Berlin gesettelt, ja, hatte so Tagesmutter bei Babysitter und also ich habe ja immer gearbeitet und ich hatte so ein Setup, das funktioniert hat und da habe ich gesagt, das geht nicht, ich kann jetzt nicht nach Holland gehen, das ist nicht möglich. Und ich glaube, das war eigentlich der Hauptauslöser, der mich nachher dann so geärgert hat, so 2000, das wurde dann schon nach einem Jahr recht erfolgreich, weil dieses alte Startup hat ziemlich geloost, weil das gehörte zur RBS. Und das ist jetzt echt eine riesen andere Geschichte, weil Adyen war im Prinzip die Kopie des alten von Bibit. Und Adyen heißt auch Do It Again auf Surinam. Das heißt also, die haben 2004 Bibit, dieses erste Startup, an die Royal Bank of Scotland verkauft. Daraus wurde Worldpay. Und Adyen war im Prinzip der Nachfolger. Do It Again und es war die gleiche URL zu dem Zeitpunkt. Also man musste nur die URL ändern. So. Und damals konnten dann quasi alle Online-Händler, die auf Bibit waren, die konnten einfach über einen URL-Switch zu Adyen wechseln. Und so ist Adyen am Anfang auch gewachsen, weil die RBS ja so dermaßen abgerutscht ist in der Finanzkrise, wo es denen so schlecht geht, die auch keinen neuen Händler mehr bekommen haben. Und das Risk war, dann hat alles geblockt und so ist Adyen dann quasi mega durchgestartet, relativ schnell. Und das hat mich damals dann schon so, dachte ich, boah, da hast du echt blöd, dass du dann das nicht gemacht hast. Und dann habe ich aber immer gedacht, eigentlich brauchst du aber ein deutsches Bezahlsystem. So hat dann alles angefangen. Und dann habe ich immer gedacht, auch wenn Peter das kann, dann kann ich das auch.
Das ist eine gute Einstellung. Und war dann tatsächlich der Startschuss für eine Firma, die irgendwann Unicorn-Status bekommen hat. RatePay, ich würde es mal beschreiben als Buy Now, Pay Later, was man heute jetzt von anderen Anbietern wie auch Klarna, die wahrscheinlich noch ein bisschen größer sind, kennt.
Ja, viel größer.
Das ein bisschen viel größer.
Größer. Aber es ist auch sehr viel mehr Geld reingeflossen in Klarna als in RatePay. Und RatePay war ab 2016 profitabel, muss man auch erwähnen, ja.
Und gegründet habt ihr es in 2009. Ich hätte jetzt mal vermutet, es gibt einfachere Unternehmen, die man gründen kann als ein Buy Now, Pay Later Anbieter, weil es mit total viel Technik, Regulatorik und wahrscheinlich auch Kapitalbedarf zusammenhängt.
Ja, genau. Also, aber ist natürlich so am Anfang, es ist ja, glaube ich, immer gut, so ein bisschen Naivität zu haben und zu glauben, man kann die Welt verändern. Weil wenn man zu sehr ins Detail geht und sich alles ausmalt, was man eben tun muss am Anfang, dann wird man daran scheitern. So war die Idee erstmal, wir wollen Rechnung, also damals nannten wir es nicht Buy Now Pay Later, sondern wir wollten Rechnungskauf digital machen. Weil Rechnungskauf war vor allem in Deutschland ist immer noch eine sehr beliebte Zahlart, die aber komplett zu der Zeit nur im Versandhandel war. Also Otto und damals gab es auch noch andere Versandhändler, die gibt es schon lange nicht mehr. Die hatten das alle als Hauptzahlart und die Idee war einfach, diese Zahlart neben einer Kreditkarte und neben einem PayPal als Zahlart in Online-Shops zu etablieren. Und das gab es nicht. Und was natürlich, also im Nachhinein habe ich immer gesagt, never ever würde ich jeweils nochmal sowas gründen ohne einen Anwalt oder Anwältin an Bord. Das habe ich jetzt bei Banksware besser gemacht. Aber klar, weil es ist hart reguliert. Also wir hatten auch echt Themen damals dann mit der BaFin irgendwann, mussten dann auch eine Lizenz beantragen, haben die auch bekommen, sind Finanzinstitut geworden, ja, also und all diese Sachen. Also wir sind durch diese ganze Reise durchgegangen. Also RatePay war schon eine sehr lange Geschichte. Wie gesagt, von 2009 bis 2020/21 habe ich das gemacht. Und ist wirklich von der Idee im Kopf bis nachher erste große Kunden, dann BaFin-Lizenz, dann profitabel 2016, Verkauf an Private Equity, also beziehungsweise 2011 eigentlich schon an Otto verkauft, ja. Und 2017 an Private Equity. Damals ist es dann auch, es war sehr hoch bewertet, dann schon irgendwie so 2019, weil einfach die Außenumsätze sehr stark waren, großen Gewinn realisiert. Ja, und aber dann dort gemerkt, dass eben, wenn man E-Commerce-Kunden betreut, also wir haben damals sehr viele Plattformen betreut, paymentseitig, und hatten auch Marktplätze, und wir hatten immer wieder die Anfrage von den ganzen Marktplatzteilnehmern, von den Händlern, gibt es nicht Lösungen, dass ihr uns früher ausbezahlt, wir haben Liquiditätsengpässe und so. Und dann habe ich immer gedacht, warum ist das denn so? Warum machen das die Banken denn nicht? Die müssten doch, ist doch eigentlich eine Sache der Banken, dass die denen irgendwie eine Kreditlinie oder irgendwas zur Verfügung stellen. Und irgendwie gedacht, nee, das geht nicht, passt nicht richtig. Und dann wollte ich das eigentlich als eine Lösung von RatePay bauen, also dass wir eben eine Kapitallösung bauen. Aber damals haben unsere Investoren dann gesagt, nee, das wollen sie nicht. Ein Unternehmen, was so profitabel ist, wollte man jetzt nicht riskieren, dass es nicht mehr so profitabel ist. Und dann habe ich entschieden, do it again, aber nicht das Gleiche, sondern was Neues. Weil ich auch Jens getroffen habe, den ich schon lange kannte, und dann haben wir Banksware gegründet, ja.
Okay, lass uns auf Banksware gleich nochmal kommen. Ich würde gerne bei RatePay nochmal verstehen, was ist da eigentlich die zentrale Wertschöpfung? Also wie funktioniert das Modell eigentlich? Ihr geht zu Händlern oder Plattformen und sagt, guck mal, ihr könnt jetzt RatePay einbinden und Zahlung auf Rechnung anbieten. In dem Moment, wo der Kauf stattfindet, hat dann der Endkunde hat 14 oder 30 oder wie viel auch immer Tage Zeit, seine Rechnung zu bezahlen. Der Händler kriegt sein Geld aber sofort und ihr finanziert es zwischen.
Genau, so kann man sich das vorstellen. Und RatePay selber ist ja kein Brand als solches, wie jetzt Klarna als Brand ist, dass man als mit dem Brand Klarna als Bezahlmarke bezahlt, weil Klarna ist ja heute schon viel mehr als jetzt ein reines Kauf auf Rechnung. Also RatePay hat quasi zwei Produkte, hat sie immer noch, Rechnungskauf und Ratenkauf, und ist ein komplettes White-Label-Produkt. Das heißt, also wenn man zum Beispiel bei Zara einkauft und Kauf auf Rechnung wählt, dann ist das RatePay, das steht dann auch unten, das kriegt man dann auch mit, oder bei Eurowings und bei vielen anderen großen Namen. Die haben auch zum Teil Klarna mit im Angebot, aber es gibt viele Leute, die wollen nicht mit Klarna. Die finden das ein bisschen skurril, die wissen nicht, was das ist. Und gerade in Deutschland sind eben viele Leute eher traditioneller, wenn es ans Bezahlen geht. Die wissen, wenn da steht Rechnungskauf, ich muss auf keinen Fall irgendwie früher was bezahlen, sondern ich bezahle erst, wenn ich die Ware habe, und zahle auch nur das, was ich eben auch behalte. Ja? Also das ist ja auch vielleicht, das ist ja das Schöne am Rechnungskauf, dass man nur das bezahlt, was man auch wirklich behält. Wenn man 100% retourniert, dann zahlt man gar nichts. Und wenn man eben nur einen Teil von vieren behält, dann zahlt man nur das eine Teil. Und deshalb ist der Rechnungskauf, glaube ich, auch so beliebt. Weil mich haben viele Leute im Ausland immer gefragt, warum mögen die Deutschen denn so gerne Rechnungskauf? Ich sage, naja, es hat wahrscheinlich ein paar Gründe. Eins ist, die Deutschen lieben ja Dinge, die jetzt effizient sind. Ja? Effizienz. Und es ist ja so, wenn man eine Retour hat, also wenn man was zurückschickt, und man mit PayPal oder mit Kreditkarte bezahlt, dann geht man immer in Vorleistung. Man zahlt erstmal die gesamte Summe und muss dann warten, bis einem das Geld wieder zurückerstattet wird. Ja? Und das kann ja unter Umständen, je nachdem, wann das Abrechnungsdatum ist bei einer Kreditkarte, kann das ja manchmal einen Monat dauern, bis man wieder das Geld zurück hat. Und dafür ist die Rechnung ist einfach so, man geht ja mit gar nichts in Vorleistung. Ne? Also man hat das früher gar nicht Buy Now Pay Later genannt. Also Rechnungskauf war was, das wurde, glaube ich, in den 1950er Jahren sogar von der Otto-Gruppe eigentlich damals ins Leben gerufen. Im Versandhandel musste man ja irgendwas machen, dass die Leute irgendwie das bezahlen konnten. Dann gab es noch nicht, die Kreditkarten kannte man nicht. Die Leute haben bestellt, haben die Ware bekommen und haben dann später bezahlt. Aber natürlich musste man das irgendwann in eine digitale Welt überführen.
Und wenn es dann zum Beispiel einen Zahlungsausfall gab, war das dann das Risiko des Händlers oder ist das dann Teil eures Risikos, das ihr aus eurer Marge abfedert?
RatePay. Das hat RatePay komplett übernommen. Also eigentlich für einen Händler super. Also Rechnungskauf anzubieten. Inzwischen gehört RatePay zur Nexi-Gruppe, ist auch ein Finanzunternehmen aus Italien. Ich bin dort aber nicht mehr involviert, also ich bin seit 2021 komplett raus. Ich hatte dann so ein Jahr so Transformationsphase zwischen Oktober 2020 und 21, aber ich bin komplett raus. Aber Gründerin ist, bin ich immer. Ja, das.
Und dann nach RatePay war dann die nächste Gründung Banksware. Du hast es eben schon so ganz kurz angekündigt. Es geht wieder darum, eine Art der Finanzierungsdienstleistung anzubieten. Dieses Mal aber für Händler auf Marktplätzen und anderen E-Commerce-Umgebungen. Also auch potenziell Seller auf dem Amazon Marketplace. Die wären so dein, sag ich mal, typischer Kundenstamm.
Genau, also inzwischen muss man sagen, ist es nicht nur E-Commerce. Also wir haben angefangen, also die Idee ist ja aus diesem Payment-E-Commerce-Ecosystem heraus entstanden. Und dann war auch der erste, ich sag mal, die Banksware 1, wenn du so willst, war eine Lösung für Marktplätze. Wir sind damals live gegangen mit der Plattform Group und Lieferando, also zwei Marktplätze. Und einmal Restaurants und einmal klassische E-Commerce-Shops, für die wir quasi dann Liquiditätslösungen, Finanzierungen angeboten haben. Das war so der erste Wurf und sind dann einfach mit der Zeit gewachsen. Und inzwischen ist es nicht mehr so, dass wir nur E-Commerce machen. Wir machen das inzwischen auch für alle. Eigentlich gibt es kaum Ausschlusskriterien, also fast alle Industrien. Ja, also wir finanzieren Yoga-Studios, haben zum Beispiel auch hier eine Kooperation mit Urban Sports Club. Wir sind zusammen mit einer großen anderen Fashion-Plattform, da darf ich den Namen nicht sagen. Da machen wir die Capital-Lösung. Wir sind angebunden an Neobanken, die Unternehmensbanking machen, wie Konto, wie Tide, wie Vivid, wie First. Also das ist wirklich, wir sind mit LexOffice verbandelt, mit Tidely, Liquiditätsplanungssoftware. Also überall da, wo es Sinn macht, irgendwo eine Finanzierung am richtigen Ort anzubieten. Aber meiner Meinung nach gerade im Marktplatz, also macht es am allermeisten Sinn, weil da ist einfach der Bedarf ständig da. Weil natürlich ist oft so, gibt ja oft solche so Zwischenräume, wo man quasi Waren finanzieren muss. Man hat aber noch nicht die Erträge aus den Verkäufen und da macht es am meisten Sinn, da einfach und schnell an Geld zu kommen.
Und eure Wertschöpfung, wie sieht die genau aus? Also erstmal, ihr müsst euch ja auch irgendwo finanzieren. Das heißt, ich vermute mal, ihr habt dann größere Partner im Hintergrund, die euch mit Kapital ausstatten oder ich sag mal mit einer Kreditlinie, auf die ihr dann zugreifen könnt, um wiederum andere Parteien ausbezahlen zu können. Und das klingt dann für mich wie so ein bisschen eine Intermediärsfunktion. Ich vermute mal aber, die Wertschöpfung ist deutlich höher, weil ihr auch eine Art Bonitätsprüfung macht, weil ihr die ganze technische Integration und Abwicklung macht. Also wie sieht das Geschäftsmodell so im Detail aus?
Genau, das Geschäftsmodell ist, also wir sind quasi, also regulatorisch sind wir ein reiner Vermittler. Ja? So, aber dazu muss ich jetzt ausholen und sagen, wir machen aber den ganzen Prozess des Kredites. Also es fängt an bei der UX. Die UX heißt eben, das ist eine sehr angenehme, einfache, selbsterklärende Antragsstrecke gibt, in der man irgendwie in 10 Minuten durch ist. Also in 10 Minuten ist quasi alles fix und bis zu einer Kreditsumme von 100.000 Euro wollen wir auch eigentlich keinerlei weiterführende Informationen, die nicht sofort da sind. Also für 100.000 Euro reicht uns im Prinzip alle Firmendaten, Handelsregisternummer etc. Das müssen ein paar Kriterien erfüllt sein, wie Mindestalter, ein paar Mindestumsätze. Also Mindestalter ist 6 Monate. Eine Bank will zum Beispiel immer 2 Jahre mindestens. Und das füllt man aus. Und dann ist wichtig, dann gibt man uns eben Zugriff auf das Unternehmensbankkonto. Also es gibt dann einfach so ein Häkchen, was man aussetzen muss. Und wir nutzen dann die Informationen, die wir quasi aus dem Bankkonto uns ziehen können. Ja, das können wir ja sehr genau sehen eigentlich, wie gut und schlecht geht es dem Unternehmen, was kommen da an Einnahmen, was geht an Ausgaben raus, hat das eine Plausibilität? Und da haben wir auch eine eigene, ich sag mal, KI drauf gebaut, um das auszuwerten, ja, das, was da im Bankkonto passiert. Und das nutzen wir dann zum einen auch mit Daten, die wir einfach jetzt, wir sind jetzt 5 Jahre im Markt, wo wir gelernt haben, was passiert so, was sind Mustererkennung. Also da nutzen wir sehr viel KI, um da eben die Vorhersage besser treffen zu können, wie wahrscheinlich es ist, dass dieses Unternehmen uns auch diesen Kredit zurückbezahlen kann. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das besser können als viele Banken. Es hört sich jetzt sehr eingebildet an, ist es aber nicht, weil ich glaube einfach, wir gehen mehr auf diesen aktuellen Status, wie gesund ein Unternehmen ist. Und die Bank als solches, gerade bei kleineren Krediten, geht halt nur in dem standardisierten Format vor, dass sie sagt, sie will aus der Vergangenheit SUSAS, Bilanzen, G&Vs etc. Und die ziehen eigentlich nur aus der Vergangenheit Daten und gucken weniger in das Jetzt. Und wir vermischen das, verknüpfen das eben mit Informationen über die Branche, die allgemein zugänglich sind und eben auch Daten, die wir zum Teil von den Plattformen bekommen, ja, um einfach einzuschätzen, was können wir dem Unternehmen für einen Kredit anbieten. Ich glaube, das können wir sehr gut inzwischen. Wir haben das sehr gut gelernt. Und natürlich das Geschäftsmodell, auch da eine gute Balance zu finden zwischen dem Ausfall, den wir uns leisten können, und dem, was wir annehmen. Deshalb können wir auch nicht jedes Unternehmen annehmen. Wir machen jetzt keine Finanzierungen für Unternehmen, denen das Wasser bis zum Halse steht. Also wir wollen hier nicht irgendwie Verwalter des Todes sein, sondern unser Ziel ist es ganz klar, Kunden wachsen zu lassen, Unternehmen wachsen zu lassen, so dass sie aus dieser von S nach M nach L gehen und wir ihnen dabei helfen können. Und eben oft sind es so typische Use Cases. Ich habe ein sehr schönes Kundenbeispiel. Das ist ein Unternehmen, da haben wir auch gibt es auch ein Video bei YouTube. Das heißt Itmops aus Berlin. Die machen so refurbished Apple-Produkte. Und die haben Ladengeschäft, Onlinehandel, verkaufen auch auf Plattformen, Marketplaces und so weiter. Und die hatten jetzt irgendwie, da erzählte uns da der Gründer, das Unternehmen gibt es seit 2013, hat eigentlich eine super Beziehung zu einer Bank, ist profitabel, aber der hatte eben die Möglichkeit, kurzfristig an einen Großauftrag zu kommen. Ja, musste aber so ein paar hundert iPads ganz schnell finanzieren und seine Bank konnte ihm quasi, da hätte das 3 bis 4 Wochen gedauert, bis er die Zusage gehabt hätte, diese Kreditsumme zu bekommen. Und bei uns hat das quasi innerhalb von 48 Stunden gehabt, das Geld auch auf dem Konto. Und das hat ihm ermöglicht, diesen Auftrag an Land zu ziehen und dadurch einfach in dem Quartal deutlich besser zu wachsen. Und er hat dann in dem Quartal, das ist jetzt hier kein Marketing-Blabla, sondern das hat er wirklich so gesagt, ist der Umsatz, hat er sich verdoppelt. Und das finde ich eine tolle Geschichte. Ja.
Absolut, aber um dann auch so eine in 48 Stunden eine Auszahlung zu bekommen, das ging nur, weil der vorher bei euch grundsätzlich schon ongeboardet war und ihr den auch kanntet, oder... Würde Nein. Das auch funktionieren, wenn sich jemand jetzt wirklich das erste Mal mit euch in Kontakt geht, sagt, hier ist die Jan Bechler GmbH, hier sind meine Zahlen, ich brauche in 2 Tagen das Geld.
Genau, es geht auch.
Okay.
Also wenn die Zahlen okay sind, dann haben wir damit, es muss nicht ein Bestandskunde von uns sein. Ja, und wir sind hier jetzt auch neu mit Amazon, haben wir jetzt auch eine Partnerschaft und sind dort eben auch, also dann sieht man uns im Seller Central. Es gibt, das ist dieser Zugang, den jeder Amazon-Händler hat. Dort kann man sich dann quasi sein Card wird dann dort gibt's immer so ein Kreditangebot dann quasi hier, du kannst dir jetzt 100.000 Euro Kredit nehmen oder 50.000. Das wird so ein bisschen präsortiert, je nach Umsätzen und so weiter. Und wenn dann der Händler das haben will, dann klickt er da drauf und dann kommt er quasi auf eine Umgebung, die bei uns ist. Ja, und dort kann er dann ganz schnell.
So nebenbei haust du jetzt hier eigentlich die echte News raus. Das ist jetzt eben eine Kooperation zwischen Amazon und Banksware und eure Lösung jetzt nahezu allen Amazon-Sellern verfügbar gemacht wird.
Genau, und das ist ziemlich cool, weil es ist eben, wie gesagt, das ist dieser klassische, wir haben 2 Produkte dort live. Eins ist der klassische Termloan, also der Betriebsmittelkredit. Das ist quasi im Prinzip für die kleineren Summen von 0 bis 250.000 Euro. Und dann die größeren Summen kann man sogar noch von 250.000 bis 5 Millionen. Dort arbeiten wir zusammen mit der HVB. Und da komme ich nämlich gleich nochmal auf die Rolle der Bank. Dort bieten wir auch eine Kreditlinie an in Zusammenarbeit mit der HVB. Und was besonders toll ist, also diese kleinen Kredite, Die sind natürlich preislich etwas höher, weil da ist ja auch das Risiko viel größer. Aber ich denke, wir sind da immer noch in einem guten Rahmen. Und die größeren Kredite, dann die Kreditleihen von HVB, das sind einfach ganz normale Bankkonditionen. Ja? Und so hat man aber trotzdem, ich sag mal, vereint man diese beiden Welten, diese Alternative Lender mit der guten UX und dem total einfachen Prozess mit der, ich sag mal, Größe einer Bank, die eben sehr etabliert ist, und man hat aber trotzdem den Prozess, der halt sich total gut anfühlt und der mega einfach ist. Ja? Und auch, da gibt es auch gute SLAs, dass dieser große ich sage jetzt mal, Bankenkredit bzw. Kreditlinie, die dauert auch nur 3 bis maximal 4 Tage, bis es quasi entschieden und dann bereitgestellt wird. Also auch sehr schnell. Also kurz zusammengefasst, Kredite von 1.000 bis 5 Millionen in bester UX, ganz einfach verfügbar und sehr, sehr schnell. Ja, und das ist so ein bisschen das Produkt.
Und alles direkt oder zumindest indirekt im Zugriff über das Seller Central.
Genau, genau. Das läuft über Seller Central und wird dann quasi, und das Gute ist, es wird dort Erfolg quasi, dort wird das Produkt ja angezeigt, ja, den Händlern. Und es wird nachher, also wie gesagt, der Händler wird dann einmal umgeleitet zu uns, aber alle Daten fließen dann wieder zurück in Seller Central, wo dann auch immer zu jeder Zeit man genau weiß, wo steht man mit dem Kredit, was ist da und zum Beispiel auch ab einem gewissen Punkt, wenn eine gewisse Summe zurückbezahlt ist, wird dann automatisch eine Refinanzierung von dem nochmal angeboten. Also das ist ein neuer Kredit angeboten, der an den alten anschließen kann und der mit dem alten verrechnet wird. Und das ist natürlich sicherlich so, mit der Zeit, wenn dann auch eine Historie da ist und man weiter wächst, dann werden die Konditionen sicherlich dann auch, dann wird die Risikoklasse auch entsprechend besser.
Und wenn ihr jetzt mit KI so eine Risikoabschätzung macht für einen möglichen Kreditnehmer, basiert das dann, sag ich mal, ausschließlich so auf Finanzkennzahlen, die da jetzt aus der Buchhaltung des Partners kommen? Oder, so denkt man, würde man ja drüber nachdenken, dass ihr auch Zugriff bekommt auf das Sellerkonto, wie schnell dreht sich da Ware, wie viel Umsatz machen die auf Amazon in dem Fall, also fließt sowas da auch ein?
Also so kann man das nicht sagen, es ist quasi so, dass Amazon am Anfang ja quasi im Prinzip so eine Präqualifikation macht, ja? Das heißt also, Amazon zeigt dann quasi im Seller Central eine mögliche Höhe des Kredits an, ja? Und das ist quasi eine Präqualifizierung, die auf Amazon-Seite gemacht wird. Das ist nicht, weil Amazon uns diese Daten gibt, sondern die macht Amazon. Natürlich abgestimmt mit uns, was wir brauchen. Und dann geht man zu uns und beantragt den Kredit. Und die Wahrscheinlichkeit ist dann eben auch sehr groß, dass das auch so passt. Ja? Ja. Deshalb, es werden nicht wild Daten irgendwie ausgetauscht. So ist das nicht. Da muss man auch vorsichtig sein.
Okay,
da braucht verstanden. Man aber keine Angst bei uns. Da wird nicht irgendwie wild was ausgetauscht oder sowas. Das kann man so nicht sagen. Deshalb bin ich da sehr vorsichtig, eben wie man das beschreibt. Also es ist nicht so, dass Amazon da uns wild Daten schickt und wir dann daraus eine Kreditprüfung machen. Aber natürlich hilft das quasi. Dadurch ist das Produkt natürlich sehr viel besser, weil Amazon selber ja eine Einschätzung macht. Und Amazon kann das ja gut einschätzen. Und die haben ja auch da die Einwilligung ihrer Kunden. Ne?
Ja. Und ich glaube, es ist wichtig zu sagen, also na klar, es ist schon logisch für euch, ist das ein Geschäftsmodell, für die Bank dahinter auch. Aus Sicht von Amazon würde ich jetzt vermuten, ist es vor allem einmal ein Service für Verkaufspartner, die einfach hilft, schneller wachsen zu können, weil Liquidität nicht mehr so ein großer Engpass ist.
Total. Ich meine, Amazon profitiert davon ja auch. Das heißt, wenn der Händler wächst und auch mehr Waren verkaufen kann und einfach besser aufgestellt ist, dann geht es auch Amazon besser. Ja, das ist ja für die auch ein Win-Win. Wenn es dem Händler gut geht, geht es Amazon auch gut. Ich glaube, so muss man das immer sehen. Das ist ja so ein ganzes, so ein Ökosystem, was irgendwie auch Benzin braucht. Ja? Und wenn das Benzin nicht da ist und die Liquidität nicht da ist, ist es eben auch ein Problem für viele Händler. Und ich bin ja auch schon sehr, sehr lange im E-Commerce und du hast halt häufig Online-Händler gesehen, wenn die ihre Liquidität nicht richtig gut gemanagt haben, dann ist eins der größten, ich sag jetzt mal, Themen, warum solche kleinen Unternehmen einfach auch nicht überleben, weil sie das Thema Cash-Management und Liquidität nicht richtig verstehen oder dann zu spät reagieren. Ja? Häufig sind es ja auch so Vorfälle, die dann eintreten, wie zum Beispiel hier so diese Möglichkeit, einen Umsatz hier zu machen, weil man kurzfristig irgendwas machen kann. Oder aber es kommen halt auch Steuerthemen manchmal. Ja? Nachzahlungen, Vorauszahlungen, die plötzlich dastehen, ja, dann kommt auf einmal irgendwas anderes, Unvorhergesehenes. Und das heißt ja gar nicht, dass es dem Unternehmen schlecht geht, aber es ist einfach manchmal nicht liquide. Ja? Mhm.
Das ist, glaube ich, ein typisches Problem für Unternehmer und Unternehmerinnen. Du hast da jetzt ja einen sehr breiten Blick auf die Branche. Wie guckst du denn gerade insgesamt so auf das, sag mal, Makroumfeld für Unternehmertum? Was sind so die Herausforderungen, mit denen wir gerade in der deutschen Gründerszene zu kämpfen haben?
Also ich glaube, wir haben halt eine ganze Vielzahl von Themen. Einmal ist es sehr viel Bürokratie, also da müsste einfach mal dringend etwas abgebaut werden, ja. Ich glaube zwar nicht, dass, wenn man wirklich begeistert ist von dem, was man machen will, dass einem das davon abbringt, ein Unternehmen zu gründen, weil man es nicht online machen kann. Das glaube ich nicht. Aber trotzdem, es wäre schon schön, wenn es da einfach einfachere Sachen geben würde. Ja? Ich glaube aber auch, dass einfach, wie gesagt, der Zugang zu Kapital ist ein wesentlicher Treiber für diesen Erfolg. Dass das eben, also deshalb treibt mich dieses Thema persönlich auch an, weil ich glaube, dass wir damit mit dieser Lösung einfach Unternehmen ganz anders wachsen lassen können und die begleiten können, wenn sie noch jung sind. Ja? Weil da gibt es wirklich ein riesen Gap da, dass du dich einfach kaum finanzieren kannst. Ja?
Und hast du das Gefühl, dass es in anderen Märkten oder Ländern einfacher? Also ist das jetzt so ein struktureller Nachteil für deutsche Unternehmer und Unternehmerinnen oder siehst du das als ein grundsätzliches Problem? Ich glaube, im Bereich Venture Capital wissen wir, das ist im Ausland häufig einfacher, insbesondere in den USA. Aber auch wenn es um andere Finanzierungslösungen geht?
Ja, zum Teil schon. Also ich sag mal, Venture Capital ist ja eher auch so klassische Tech-Startups, aber es gibt ja auch jede andere Neugründungen. Das ist ja nicht alles ein Tech-Startup. Du hast zum Beispiel auch in den USA gibt es hier von der Fed, also von der Zentralbank, gibt es halt geförderte Kredite auch für Startups, ja, und für junge Unternehmen. Sowas ist im Prinzip ist so eine KfW, die Existenzgründerdarlehen und so weiter, die wollen sowas auch machen, aber hast du sowas schon mal beantragt? Also es ist wahnsinnig kompliziert, dahin zu kommen. Du musst wahnsinnig viele Sachen machen. Das schreckt die Leute total ab. Also diese Prozesswahn, das glaube ich, das müsste man einfach sehr viel einfacher machen. Ne? Dass es einfacher wird, ein Unternehmen zu finanzieren. Das ist ein wichtiger Grund. Und dann hast du, was in Deutschland sicherlich auch noch ein Thema ist, ich meine, Deutschland ist auf dem Global Entrepreneurship Monitor, ich glaube, immer noch auf den letzten Plätzen. Ja, also so geht es um die entwickelten Industrienationen und Deutschland ist da sehr schlecht aufgestellt. Und ich frage mich auch immer, warum das so ist. Aber es ist natürlich auch so, Unternehmertum ist etwas, was in Deutschland nicht so in der Schule gelehrt wird. Das ist ja gar keine so Option für einen möglichen Berufswunsch. Das wird ja einfach nicht gesagt. Und ich glaube, darüber spricht man einfach dann nicht so viel. In der Schule geht es eben darum, machst die klassischen Berufe und ich finde das so ein bisschen traurig. Also das hat eigentlich, ist schon auch ein kulturelles Thema, dass in Deutschland man sich vor allem irgendwie für einen Konzern entscheidet, am liebsten so, weil das Thema Sicherheit im Vordergrund steht. Aber ich glaube, es wird vielleicht zu einem Wandel kommen, weil ich glaube auch, dass aufgrund der wirtschaftlichen Lage, die nicht mehr ganz so gut ist und auch viele Konzerne Stellen abbauen, müssen sich Leute wieder andere Sachen überlegen, mit was sie machen können. Und vielleicht wird dadurch auch zum Beispiel das Handwerk wieder neu irgendwie bewertet werden, ja? In der Wichtigkeit, wie wichtig, warum man diese Dinge eben dringend braucht. Man kriegt ja kaum einen Handwerker heutzutage. Das ist ja wirklich, und das sind einfach neue Berufe, die entstehen. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Leute sich selbstständig machen und nicht so viele Abiturienten und Abiturientinnen irgendwie Beamte werden wollen. Ja, das ist also der Traumberuf der jungen Leute, ist der öffentliche Dienst.
Ja, es gibt ja eine Initiative, die ich wahnsinnig unterstützenswert finde, der du seit vielen Jahren verbunden bist, die eigentlich genau das ändern will, die schon sehr früh eine Begeisterung schaffen will für Unternehmertum schon in der Schule, und das sind die Startup-Teens, wo du sehr engagiert bist, glaube ich, auch Gesellschafterin bist. Ja. Was ist die Idee dahinter?
Die Idee dahinter ist, dass man eben Jugendlichen eine Möglichkeit gibt, an Wettbewerben teilzunehmen und dort ihre Idee, also eigentlich die moderne Jugend forscht, ja, um Jugendlichen eine Chance zu geben, irgendwie dort eine Bühne zu finden und dort mitzumachen mit Ideen, die sie haben. wie man sich selbstständig machen kann. Und das ist wirklich zum Teil sehr, sehr beeindruckend. Also um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Im Juli gab es die große Challenge. Da ist dann so, haben sich 3000 Jugendliche beworben und dann wurden 300 dann in die engere Auswahl. Nachher gab es dann die Gewinner in verschiedensten Kategorien. Das sind zum Teil 14, 15-jährige Kids, die ist wirklich bemerkenswert. Also einer, mit denen habe ich mich lange unterhalten, erzählte mir, die haben einen Teddybär gebaut, der eben mit KI, über KI funktioniert. Und der Teddybär, also der Beweggrund jetzt, ich glaube, das ist das Interessanteste daran. Ich habe ihn gefragt, wie kamt ihr denn eigentlich auf die Idee? Weil der Teddybär erzählt den kleinen Kindern Märchen. Meinte, ja, er hat halt immer so gesehen, wenn er im Restaurant ist mit seinen Eltern, so viele Kinder bekommen immer das iPad in die Hand. Und es ist irgendwie so dumm, es ist nur dummes Zeug, was die angucken. Und sie haben jetzt deshalb diesen Bär entwickelt, der anfängt, Geschichten zu erzählen. Und die Kinder können dann mit dem Bär sprechen und die Geschichten können sich dann, die können weitererzählt werden. Und dann ist der Bär halt wie der gute Freund. Und ich fand das, ich meine, du sitzt da neben so einem 15-Jährigen und der erzählt dir sowas. Ja, das ist wirklich, da geht dir das Herz auf, also mir zumindest, ja. Oder ein Mädchen, die dann sagte, ja, sie hat so das Problem gehabt, man wird immer so als Jugendliche 14 Jahre alt abgelenkt bei den Hausaufgaben von den ganzen Social Media. Sie wollte einfach mal überlegen, was kann sie denn für sich tun, um sich davon abzulenken, dass sie nicht immer das Telefon anmacht, ja, dass sie wegkommt von TikTok und Instagram und so weiter. Und dann hat sie sich Fragen überlegt auf Papier mit Kärtchen, wo sie sich immer wieder erdet und ablenken kann. Und das hat sie dann getestet in ihrer Schule und hat diese Fragen dann auch in München in der Fußgängerzone verteilt. Und wirklich, das ist so toll, weil da sind die Kinder, die sind zum Teil, die haben ganz andere Herangehensweise, warum sie etwas machen wollen. Und ja, dann gibt es diesen Wettbewerb und manche gewinnen da und werden auch weiterhin erfolgreich. Für manche ist es auch erstmal einfach nur ein Ausprobieren. Und gehen dann halt, gehen später in andere Jobs. Aber ich glaube, das ist ein wahnsinnig gutes Medium auch, um auch diesen Kindern und Jugendlichen auch für ihr Selbstbewusstsein einfach andere Optionen aufzuzeigen. Ja? Und es gibt auch welche, die sind richtig groß geworden. Zum Beispiel Mona Gazi, die kennt man auch. Die ist richtig bekannt inzwischen. Sie macht so Neurohacking. Die kommt auch aus den Startup-Teams. Oder Julius de Kruter in der Startup-Phase, der hat auch eine Anti-Mobbing-App gegründet. Das ist sehr erfolgreich. Oder es gibt auch Simple Club, das ist so eine, das kennt eigentlich jeder Jugendliche in Deutschland. Die sind auch mit Gesellschaftern inzwischen bei Startup Teens, aber die haben die größte App geschaffen für Hausaufgabenhilfe. Ja? Und das fasziniert mich, weil zum einen, wie gesagt, da steckt so viel in diesen Jugendlichen drin, wenn man die nur mal machen lässt. Ja?
Du bist ja jetzt sehr dicht auch an der deutschen Politik dran. Du berätst zum Teil das Bundesfinanzministerium, du bist sehr aktiv im Bundesverband Deutsche Startups. Wenn ich das jetzt so höre, was ihr auch mit den Startup-Teams macht, dann denke ich auf der einen Seite, es ist ja richtig geil, dass es solche privat vorangetriebenen Initiativen gibt. Und eigentlich denke ich, ist es total bitter, dass das nicht irgendwie Teil der normalen Schulausbildung ist. Total. Hast du das Gefühl, es gibt Wege, da auch auf die Politik hinzuwirken, sicherlich im Bildungsministerium an der Stelle, sowas stärker in Lehrpläne zu integrieren?
Also ich glaube schon, dass es da Pläne gibt, aber ob die umgesetzt werden, das weiß ich nicht. Das scheitert so ein bisschen an unserem föderalistischen System und das ist halt das Problem an der Stelle, muss ich ehrlich sagen, weil das ist halt dann ganz, ganz schwierig, wenn jedes Land und jeder Landkreis soll dann sein eigenes Ding machen, dann passiert nicht viel. Also ich habe immer schon so Initiativen unterstützt, zum einen auch mal so eine Hackerschool, das ist auch eine Initiative, kommt aus Hamburg und wir haben die als Ratepay damals sehr unterstützt, immer am Wochenende Kurse gemacht für Kinder und Jugendliche Programmieren zu lernen und ich habe dann auch damals, war ich so ganz idealistisch, habe gedacht, boah, wenn auch das Land Berlin da mitmacht und die Schulen. Und dann bin ich nur mal zu der Schule von meiner Tochter und habe gefragt, könnt ihr das nicht mal da verteilen, hier irgendwie die Flyer für das Event? Ich meinte, Direktor, ja, das geht aber nicht, weil das wäre ja Werbung weil wir würden ja als Unternehmen da sponsern, sowas dürften sie nicht. Weißt du, wir haben so viele Vorschriften, die so viel unmöglich machen. Das war schon frustrierend. Deshalb habe ich mir für mich persönlich vorgenommen, ich muss mich einfach in solchen Initiativen auch einbringen. Mir macht das auch Spaß, weil ich dann auch das Gefühl habe, okay, man schafft vielleicht im Kleinen etwas, aber es ist wenigstens etwas. Ja. Und ich werde nicht aufhören, darüber zu sprechen, wie wichtig das für die Politik ist. Aber ich bin da leider ein bisschen desillusioniert, dass da wirklich was passiert in der Bildung in der Hinsicht. Vielleicht muss es auch einfach, das ist auch ein bisschen ein Kulturthema in Deutschland. Ja. Wie gesagt, dieses sich selbstständig machen, nicht so diesen Sicherheitsgurt überall zu haben, sondern vielleicht auch mal ins kalte Wasser zu springen. Vielleicht wird sich das aber auch ändern, weil die Zeiten irgendwie rauer werden. Und ich glaube, in raueren Zeiten ist es einfach manchmal notwendiger, vielleicht auch andere Wege zu gehen, wenn manche Jobs einfach so nicht mehr funktionieren. Ne? Ich weiß es nicht.
Vielleicht muss es uns erstmal schlechter gehen, bevor es uns wieder besser geht.
Ja, das glaube ich tatsächlich, weil ich glaube, wir sind schon sehr, sind in so einer Bubble aufgewachsen, in einem Land, was halt so, dem es einfach so gut ging und so viele Jahre so gut ging. Ja? Und warum sollte man sich da selbstständig machen, wenn ich mich anstellen lassen kann, bekomme ein gutes Gehalt und habe allen möglichen Urlaubsanspruch, Krankheiten, all das. Ich bin ja irgendwie, kann mir dann ja nichts mehr passieren. Ja? So gefühlt. Und das glaube ich so, das wird sich halt ändern, weil das so irgendwann nicht mehr funktionieren wird in Deutschland.
Neben allem, wo du dich für einsetzt, gibt es ja noch ein weiteres sehr unterstützenswertes Thema. Das ist das Thema Gründerinnen in Deutschland. Man findet dich jetzt persönlich auf unfassbar vielen Listen der einflussreichsten Frauen, der erfolgreichsten Gründerinnen, Menschen des Jahres, auf unterschiedlichsten Titelseiten. Und wenn ich das so sehe und ich da immer wieder sehe, dann denke ich, auf der einen Seite denke ich, wow, das ist wirklich krass, was die Miriam da erreicht. Und auf der anderen Seite denke ich, es ist eigentlich total bitter, dass immer Miriam dabei ist. Weil es eben auch ein Zeichen dafür ist, dass es, ich sag mal, zu wenig Konkurrenz gibt um die 100 einflussreichsten Frauen in der deutschen Wirtschaft. Ja. Wenn man immer wieder auch die gleichen Gesichter da sieht. Weil, und jetzt bleiben wir mal bei der Gründerszene, das immer noch ein zu maskulines Umfeld ist. Du engagierst dich da ja sehr, bist da sicherlich totales Role Model. Hast du das Gefühl, wir werden da als Gesellschaft besser und durchlässiger?
Also eigentlich, ja, es geht ja, was ja gerade wieder so ein bisschen, gehen wir wieder ein bisschen rückwärts, ja. Das ist natürlich so das Bittere. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so in den letzten Jahren, da ist richtig viel passiert, aber jetzt auch seit der, ich sag jetzt mal, Trump-Regierung ist es auch wieder in Mode geworden, irgendwie, Diversitätsprogramme wieder abzusetzen. Ja?
Und das nimmst du auch in Deutschland so wahr?
Ja, finde ich schon. Du siehst also schon, dass es durchaus da inzwischen viel weniger Budgets für solche Themen gibt. Ja? Ich meine, letztes Jahr war zum Beispiel, gab es auch ein paar, ihren Betrieb eingestellt haben, wenn du so willst, weil sie einfach keine Fördermittel mehr bekommen haben. Ich glaube, das ist schon ein bisschen traurig geworden, weil ich glaube halt, dass das so ein bisschen, wie soll ich sagen, der Trend irgendwie, dass es wieder dahin geht, dass es wieder männlich dominanter wird, vielleicht aber auch, ich bin da manchmal echt hin und her gerissen. Also ich hatte nie das Thema, dass ich irgendwie benachteiligt worden bin. Ich habe mich also immer sehr wohl in meiner Rolle gefühlt, auch immer in der Zusammenarbeit mit männlichen Kollegen. Ich hatte ein männliches Vorbild, habe aber auch in sehr modernen Arbeitsstrukturen gearbeitet und sehe eben auch, wenn man mit anderen Frauen spricht, dass das nicht immer so ist. Ja, ich war da echt privilegiert. Ich meine, ich fand das jetzt wirklich toll, dass ich diese Chance hatte, da so in dieser Welt groß zu werden, dass ich gar nie das so empfunden habe. Aber wie gesagt, im Gespräch mit anderen sehe ich, dass es da oft eine Diskriminierung gibt. Und die fängt eben oft an bei dem Thema Familienplanung. Das ist meiner Meinung nach der größte Killer. Weil, so, sag mal, Abiturstudium bis dahin oder in diesen ersten Berufsjahren, glaube ich, ist es da noch vollkommen pari. Und dann kommt das Thema Familienplanung. Und es ist heute immer noch so in Deutschland, dass die meisten Frauen eben zurückstecken, aus dem Beruf rausgehen, relativ lange in Elternzeit gehen. Mehr Männer machen auch Elternzeit, ja, aber meistens nur kurz. Und dass es dann trotzdem noch oft ein Thema ist, was bei den Frauen liegt. Und das macht es natürlich schwierig. Es macht es schwierig, ein Unternehmen zu gründen, gerade in diesem, es ist ja genauso dieses Alter, Kinder kriegen und sich vielleicht selbstständig machen mit einer Idee. Du hast erste Berufserfahrung und weißt, wie du es machen könntest. Und dann hast du aber auch den Wunsch, eine Familie zu gründen. Und du weißt, es hängt irgendwie an dir als Frau. Und das ist immer noch in unserer Gesellschaft nicht cool gelöst. Es gibt noch viel zu wenig Möglichkeiten der Kinderbetreuung. Es ist aber auch immer noch so, dass es so kulturell noch so ein Thema ist bei vielen. Vor allem, das ist weniger als in Hamburg und Berlin, ja. Aber ich würde mal sagen, ich bin in Baden-Württemberg aufgewachsen. Da ist es noch verpönt so ein bisschen, so wenn die Frau die ganze Zeit arbeiten geht, ja.
Wenn man jetzt so dein sehr breites, auch gesellschaftspolitisches und wirtschaftspolitisches Interesse und so deine Meinung hört, stellt sich so ein bisschen die Frage, erlebt man Miriam Wohlfahrt irgendwann nach der nächsten Gründung auch in der Politik?
Weiß ich nicht. Ich interessiere mich ja sehr für Politik, muss ich sagen. Ich habe ja mal Politik studiert. Ja.
Na dann.
Ich wollte früher eigentlich, mein Berufswunsch war ja, Botschafterin zu werden. Mein Abitur war nur zu schlecht dafür.
Okay, aber also ich meine, wir haben jetzt ja in der aktuellen Bundesregierung mit Verena Huberts auch eine erfolgreiche Digitalunternehmerin, die Bundesministerin geworden ist. Mhm. Meine Wahrnehmung ist ja auch immer, wir haben zu viele Politiker, die Politiker sind, weil Politiker auch ein gut bezahlter Beruf ist und viel zu wenig auch Unternehmer, die wirklich in aktive politische Mandate gehen. Mhm. Eigentlich wäre es ja wünschenswert.
Ja, aber das weiß ich noch nicht. Also ich bin immer so ein Mensch, ich mache nicht so viel Pläne. Ja.
Okay.
Ich habe kein durchgeplantes Leben. Also ich habe auf jeden Fall, also im Moment bin ich noch eine ganze Weile bei Banksware, weil macht großen Spaß und es fängt jetzt erst richtig an. Ja, also so. Das geht jetzt erst so richtig los, weil wir hatten ja auch, das war keine so ganz einfache Zeit. Also wir haben gegründet 2020, also die Idee 2019, weißt du, noch vor Corona, dann haben wir uns entschieden, wir machen das, dann fing Corona an und es ist immer was dazwischen gekommen. Und dann lief es anfangs mega gut, wir hatten dann auch wirklich anfangs sehr große Seed-Investments, dann kam der Krieg in der Ukraine und damit die ganzen Folgekrisen, Rezession, Zinskrise. Und das ist für uns alles sehr schwierig geworden. Also wir hatten auch 23, waren wir wirklich nah am, es war also nicht so weit weg, dass wir es nicht geschafft hätten. Wir haben es aber geschafft. Und du hattest eben auch noch nach der Bank gefragt. Ich bin dann irgendwie abgeschweift, sorry dafür. Die UniCredit ist einer unserer Investoren. Also neben klassischen VCs hat auch die UniCredit bei uns investiert und ist auch unser Hauptfinanzier, beziehungsweise. Wir arbeiten aber auch mit anderen Banken zusammen. So ist es nicht, aber UniCredit ist auch kein Mehrheitsgesellschafter, aber trotzdem machen wir sehr viel mit denen. Also wir haben eine gute Partnerschaft in Deutschland mit der HVB und nutzen die halt auch für Refinanzierungszwecke. Deshalb sind wir da jetzt auch gut aufgestellt, aber das war nicht immer alles so rosig. Ja?
Auch das.
Und jetzt, weißt du, jetzt fängt dann endlich mal an, wo du denkst, so, jetzt hat das Unternehmen mal so ein bisschen was, ist über einen großen Berg gekommen, da kann ich doch jetzt nicht weggehen. Ja.
Okay, aber auch das gehört zu Unternehmertum dazu. So richtig geht es jetzt auch erst los oder weiter, weil es jetzt die Kooperation mit Amazon gibt. Ich glaube, das ist am Ende für viele der Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast super relevant, wirklich gute News, die wir da in diesem Podcast auch verkünden können. Ich glaube, jede und jeder kann jetzt mal im Seller Central nachgucken und wird euch da irgendwie entdecken. Wir sind extrem gespannt, wie sich das entwickelt, diese Kooperation, aber auch alles das andere, was du so vorantreibst. Ich finde das schon wirklich beeindruckend und es ist einfach gut, dass es Unternehmer und Unternehmerinnen gibt, die neben dem Aufbauen des eigenen Unternehmens eben auch über den eigenen Tellerrand hinausgucken und versuchen, wie können wir am Ende uns als Gesellschaft da noch besser weiterentwickeln, noch bessere Rahmenbedingungen schaffen. Also im Namen von allem, danke für deinen Einsatz.
Ja, danke. Ich wünsche mir unbedingt mehr Gründerinnen und Gründer, auch vor allem mehr Gründerinnen, ja. Also ich kann dann immer nur, deshalb setze ich mich auch auf die Bühnen und so, weil ich denke, okay, ich muss da vielleicht auch Vorbild sein, weil ich denke immer, ich bin jetzt nicht man denkt dann immer so, oh, die hat es da geschafft und sowas, aber ich bin auch ein ganz normaler Mensch, ja. Ich kann ganz viele Sachen gar nicht und nicht gut und ich glaube immer, deshalb ist es gut, vielleicht auch darüber zu sprechen, dass man ein Vorbild sein kann, was so nahbar ist und greifbar ist, dass es ganz viele andere Leute auch schaffen können, ja. Man aber vielleicht nicht immer die Möglichkeiten sieht. Ja? Das ist, glaube ich, das wichtig, das immer aufzuzeigen.
Dabei kann hoffentlich auch dieser Podcast helfen. Das ist ja eine der Geburtsideen dieses Podcasts. Ich glaube, dein Input war da auf jeden Fall sehr viel Inspiration für viele, die heute zugehört haben. Wenn ihr mehr Infos zu Miriam, zu der Kooperation Banksware und Amazon und zu diesem Podcast haben wollt, dann gibt es das wie immer unter amazon.de/podcast. In 14 Tagen gibt es die nächste Folge. Und in dem Sinne sagen wir, Miriam, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Danke für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht, lieber Jan.
Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.